Die Hunde jagten auf die Leinwand zu. Das Victor-Ding hatte sich fast davon gelöst und lag halb über den Filmdosen.
»Darf ich das Feuer anzünden?« fragte Gaspode. »Das ist nämlich meine Aufgabe.«
Laddy bellte gehorsam und ließ das lodernde Papier fallen. Gaspode nahm es ins Maul und ging vorsichtig damit auf das Ding zu.
»Die Lage retten«, sagte er undeutlich und ließ die Fackel auf ein geringeltes Stück Oktozellulose fallen.
Sie flammte sofort auf und brannte dann mit klebrig-weißer Flamme wie träges Magnesium.
»Alles klar«, sagte Gaspode. »Jetzt aber raus hier, bevor...«
Das Ding schrie auf. Es hatte jede Ähnlichkeit, die einmal mit Victor bestanden hatte, verloren. Und jetzt zuckte etwas durch die Flammen, das aussah wie eine Explosion in einem Aquarium. Ein Tentakel peitschte daraus hervor und packte Gaspode am Bein. Er drehte sich um und biss hinein. Laddy, der schon halb draußen war, machte Kehrt, flitzte durch den verwüsteten Saal zurück und warf sich auf den peitschenden Arm. Der Arm zuckte zur Seite, warf Laddy um und wirbelte Gaspode über den Fußboden. Der kleine Hund setzte sich auf, machte ein paar wackelige Schritte und fiel hin.
»Das verdammte Bein ist hin«, knurrte er.
Laddy sah ihn besorgt an. Flammen knisterten und knackten rings um die Filmdosen.
»Geh schon! Mach, dass du hier rauskommst, blöder Köter«, sagte Gaspode. »Hier fliegt gleich alles in die Luft. Nein, heb mich nicht auf. Lass mich runter. Du hast nicht genug Zeit, um...«
Die Wände des Odium dehnten sich mit scheinbarer Langsamkeit aus. Jedes Brett und jeder Stein behielt seine Position im Verhältnis zu allen anderen Bestandteilen, aber alles wölbte sich deutlich nach außen. Dann wurden die Ereignisse wieder von der Zeit eingeholt. Victor warf sich bäuchlings auf den Boden.
Boom!
Ein orange-roter Feuerball ließ das Dach abheben und erhob sich wabernd in den nebligen Himmel. Trümmer flogen prasselnd gegen die Mauern der benachbarten Häuser. Eine rotglühende Filmdose schoss mit bedrohlichem Flip-Flip-Flip kreiselnd über die Köpfe der flach am Boden liegenden Zauberer und explodierte an einer weit entfernten Wand. Ein hohes, dünnes Wehklagen ertönte und verstummte abrupt wieder. Das Ginger-Ding wankte in der Hitze. In den heißen Aufwinden bauschten sich die riesigen Röcke um seine Taille, während es flackernd und unsicher dem herabprasselnden Schuttregen standhielt. Dann drehte es sich schwerfällig zur Seite und torkelte weiter. Victor sah zu Ginger hinüber, die auf die sich auflösenden Rauchwolken über dem Trümmerhaufen starrte, der einmal das Odium gewesen war.
»Das stimmt nicht«, murmelte sie. »So läuft das nicht ab. So läuft es nie ab. Immer wenn man denkt, es ist zu spät, kommen sie plötzlich aus dem Rauch hervorgeprescht.«
Sie sah ihn mit glanzlosen Augen an.
»So ist es doch, oder?« sagte sie flehend.
»Nur bei den bewegten Bildern«, sagte Victor. »Das hier ist die Wirklichkeit.«
»Und worin besteht der Unterschied?«
Der Professor für unbestimmte Studien packte Victor an der Schulter und drehte ihn grob herum.
»Es geht zur Bibliothek«, wiederholte er. »Du musst es aufhalten. Wenn es dort erst ankommt, wird es durch die Magie unbesiegbar. Dann können wir es nicht mehr aufhalten. Dann ist es in der Lage, auch die anderen hierher zu holen.« »Sie sind doch Zauberer«, sagte Ginger. »Warum halten Sie es nicht auf?«
Victor schüttelte den Kopf. »Die Dinger sind scharf auf unsere Magie«, sagte er. »Wenn man sie in ihrer Nähe anwendet, werden sie dadurch nur noch mächtiger. Aber ich weiß nicht, was ich tun kann, um...« Seine Stimme verebbte. Die Menge sah ihn erwartungsvoll an. Und zwar nicht nur, als sei er ihre einzige Hoffnung. Die Leute sahen ihn an, als sei er ihre Gewissheit. Er hörte ein kleines Kind sagen,
»Was passiert jetzt, Mami?«
Die dicke Frau, die es an der Hand hielt, antwortete unerschütterlich,
»Das ist ganz einfach. Er rennt los und hält das Ungeheuer in letzter Sekunde auf. So ist es immer, hab ich schon oft gesehen.«
»Ich habe sowas aber noch nie gemacht«, sagte Victor.
»Ich hab's doch schon gesehen«, erwiderte die Frau selbstgefällig, »in Söhne der Wüste. Als diese Dame hier«,
sie machte einen kleinen Knicks in Richtung Ginger,
auf diesem Pferd saß, das sie über die Klippe geworfen hat. Und dann sind sie herbeigaloppiert und haben sie in letzter Sekunde an der Hand gepackt. Das war sehr eindrucksvoll, fand ich.
Das war nicht in Söhne der Wüste, sagte ein älterer Mann pedantisch, während er seine Pfeife stopfte. Das war in Tal der Trolle.
Es war in Söhne, sagte eine dünne Frau hinter ihm. Ich muss es wissen, ich habe ihn 27 Mal gesehen.
Ja, der war wirklich toll, sagte die erste Frau. Jedes Mal, wenn ich eine Szene sehe, in der sie ihn verlässt und er sich zu ihr umdreht und sie auf diese bestimmte Art ansieht, muss ich heulen wie ein Schlosshund.
Entschuldigen Sie, aber es war nicht in Söhne der Wüste, sagte der Mann langsam und bedächtig. Sie denken da an die berühmte Szene auf der Plaza in »Brennende Leidenschaft«.
Die dicke Frau nahm Gingers ruhelose Hand und tätschelte sie. »Sie haben hier einen guten Mann«, sagte sie, »der Sie immer in letzter Sekunde rettet. Wenn mich wütende Trolle wegschleppen würden, also mein Mann würde kein Wort darüber verlieren. Er würde höchstens fragen, wo er meine Sachen hinschicken soll.«
»Mein Mann würde nicht mal von seinem Sessel aufstehen, wenn mich Drachen auffressen würden«, sagte die dünne Frau.
Sie stieß Ginger sanft an.
»Aber Sie sollten mehr anziehen, Kindchen. Beim nächsten Mal, wenn Sie weggeschleppt werden, damit er Sie rettet, bestehen Sie darauf, dass Sie einen warmen Mantel mitnehmen dürfen. Jedes Mal, wenn ich Sie auf der Leinwand sehe, denke ich mir, in diesen windigen Klamotten holt sich das Mädel doch todsicher eine Erkältung. Wo ist denn sein Schwert?«
fragte das Kind und trat seiner Mutter ans Schienbein.
»Das holt er jetzt bestimmt gleich«, antwortete sie und lächelte Viktor ermutigend an.
Sagte der. »Komm, Ginger«,
er nahm sie an der Hand.
»Macht Platz für den jungen Mann«, rief der Pfeifenraucher herrisch.
Rings um die beiden bildete sich ein weiter Kreis. Ginger und Viktor blickten in 1000 erwartungsvolle Gesichter.
»Die halten uns für echt«, stöhnte Ginger. »Niemand unternimmt etwas, weil alle dich für einen Helden halten, um der Götter willen. Dabei können wir doch auch nichts machen. Dieses Ding ist größer als wir beide zusammen.«
Viktor richtete den Blick auf die feuchten Pflastersteine. »Vielleicht fällt mir irgendein Zauber ein«, dachte er, »aber mit normaler Magie lässt sich gegen die Kerkerdimensionen sowieso nichts ausrichten. Außerdem bin ich mir ziemlich sicher, dass wahre Helden nicht einfach so dastehen und sich bejubeln lassen. Sie ziehen los und erledigen ihre Arbeit. Wahre Helden sind so wie der arme alte Gaspard. Man erkennt erst hinterher, was sie geleistet haben. So sieht die Wirklichkeit aus.« Er hob langsam den Kopf. »Oder ist das hier die Wirklichkeit?« Die Luft knisterte. Es gab noch eine andere Art von Magie. Eine Magie, die wie ein gerissener Film wild durch die Welt peitschte. Wenn er sie nur zu fassen kriegte. Die Wirklichkeit musste nicht wirklich sein. Unter den richtigen Bedingungen reichte es vielleicht, wenn die Leute einfach nur an sie glaubten.
»Tritt zurück«, flüsterte er.
»Was hast du vor?«,
fragte Ginger.
»Ich versuche es mit dem Zauber von Holywood.«
»Aber Holywood verfügt doch über keinerlei Zauber.«
»Ich glaube doch. Es ist nur eine andere Art. Wir haben ihn gespürt. Magie ist überall dort, wo man sie findet.«
Er holte einige Male tief Luft und ließ seine Gedanken treiben. Das war das Geheimnis. Man tat es einfach. Man dachte nicht darüber nach. Man ließ die Anweisungen einfach von außen kommen. Es war bloß ein Job. Man spürte das Auge des Bilderkastens auf sich gerichtet und schon veränderte sich die Welt, bestand nur noch aus einem flackernden silbernen Rechteck. Das war das Geheimnis. Das Flackern. Herkömmliche Magie bewegte einfach nur Gegenstände hin und her. Sie konnte nichts Wirkliches von Dauer schaffen, denn dafür benötigte man sehr viel Energie. Holywood hingegen erschuf am laufenden Band Neues, Dutzende Male pro Sekunde. Neues, das nicht einmal lange dauern musste, sondern nur lange genug. Aber dieses besonderen Zaubers von Holywood musste man sich nach den Regeln von Holywood bedienen.
Viktor reckte fest entschlossen einen Arm in den dunklen Himmel. »Licht!« Ein Wetterleuchten tauchte die ganze Stadt in Helligkeit.
»Bilderkasten!«
Gaffer drehte wie wild an seiner Kurbel.
»Action!«
Niemand sah, woher das Pferd kam. Es war einfach da und sprang mit einem Satz über die Köpfe der Menge. Es war weiß und hatte eindrucksvoll mit Silber beschlagenes Zaumzeug. Als es vorüberpreschte, schwang sich Viktor in den Sattel und ließ es dann zum Erstaunen aller hoch auf die Hinterbeine steigen und mit den Vorderbeinen in die Luft schlagen. Dann zog er ein Schwert, das kurz zuvor noch nicht dagewesen war. Schwert und Pferd flackerten fast unmerklich. Viktor lächelte. Ein Lichtstrahl ließ einen seiner Zähne aufblitzen.
Bling!
Ein Aufblitzen, aber kein Ton. Ton war noch nicht erfunden. Nur fest daran glauben. So funktionierte das. Nicht aufhören, daran zu glauben. Augen und Gehirn einen Streich spielen. Dann galoppierte er durch die Reihen laut jubelnder Zuschauer hin zur Universität und zum Schauplatz der großen Schlussszene. Gaffer kurbelte langsamer. Ginger tippte ihm auf die Schulter.
»Wenn Sie aufhören zu kurbeln«, sagte sie zuckersüß, »breche ich Ihnen das Genick.«
»Aber er ist schon fast nicht mehr im Bild.«
Ginger schob ihn zu Windelpoons uraltem Rollstuhl und schenkte Windel ein Lächeln, bei dem ihm kleine Wachswölkchen aus den Ohren pufften.
»Entschuldigen Sie bitte«, sagte sie mit einer dunkel verheißungsvollen Stimme, bei deren Klang es allen anwesenden Zauberern ganz anders wurde. »Dürften wir Sie vielleicht mal kurz ausleihen?«
»Aber hallo! Immer langsam mit den jungen Pferden!«